Guten Morgen zusammen. Wie ihr gehört habt, im heutigen Gottesdienst denken wir ja in besonderer Weise an die Christen, die wegen ihres Glaubens benachteiligt, verfolgt, misshandelt oder sogar getötet werden. Wir werden nachher für sie beten und ich frage mich, wie können wir denn in rechter Weise für unsere Geschwister beten? Wir, die wir nicht annähernd das erleben, was sie aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus auf sich nehmen. Und ich will ja nicht am Eigentlichen vorbeibeten. Und interessanterweise steht häufig nicht das an erster Stelle als Gebetsanliegen der verfolgten Christen, was uns oft als erstes in den Sinn kommt. Die Bitte, dass Gott die Verfolgung beenden möge. Also diese Frage, um die geht's heute. Darum schauen wir uns heute genauer an, wie die Christen der Urgemeinde beteten, als sie zum ersten Mal mit Verfolgung konfrontiert wurden, was ihnen selbst Priorität war in dieser Verfolgungssituation. Wir gehen dazu ganz an den Anfang der christlichen Gemeinde zurück. Jesus war in den Himmel zurückgekehrt, der Heilige Geist kam, erfüllte die Gläubigen, die Gemeinde entstand und wuchs zahlenmäßig massiv. Petrus heilt einen Gelähmten im Tempel, nimmt die Aufmerksamkeit des Volkes daran zum Anlass, um Jesus als den Messias zu verkünden. Und schwupps landen er und Johannes deswegen im Gefängnis. Nichtsdestotrotz fangen weitere Menschen an diesen Jesus zu glauben. Die beiden Jünger werden unterdessen verhört, bezeugen eindrücklich Jesus Christus als gekreuzigt und auferstanden. Man verbietet ihnen, weiter von diesem Mann zu erzählen, und droht ihnen, sollten sie damit nicht aufhören. Nach ihrer Freilassung erzählen sie der Gemeinde alles und als allererste Reaktion darauf lesen wir nun in Apostelgeschichte 4, 24 bis 31 das Gebet, das uns wertvolle Hinweise gibt, für was wir selbst bitten können, wenn wir für verfolgte Christen beten. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen, mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt. Die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel, haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündigten das Wort Gottes mutig und offen. In drei Richtungen weist uns dieses Gebet. Und ihr werdet merken, diese Blickrichtungen helfen nicht nur beim Beten für unsere Glaubensgeschwister, sondern auch beim Beten für uns selbst, wenn es auch darum geht, dass wir Gott mutig bekennen. Erstens. Habe ich es jetzt völlig falsch? Denn nicht weiter, genau, danke. Der Aufblick zu Gott. Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Die Gemeinde beginnt mit der Anbetung Gottes. Und gleichzeitig in der Anbetung machen sich die Gläubigen erneut darin fest, welcher Gott das ist, den sie bekennen und für den sie bereit sind zu leiden. Welchem Gott folgen wir? Welchem Gott vertrauen wir? Welchem Gott dienen wir? Denn wenn uns die Anbetung und der Blick auf Gott verloren gehen, dann verlieren wir den Halt, dann fehlt uns die Begründung, warum wir überhaupt Leiden für Jesus erdulden sollen. Wenn aber neu im Herzen geklärt ist, dass dies der einzige, wahre, allmächtige Gott ist, der ewige Gott, der die Erde erschuf, erhält und neu schaffen wird, der mich in seiner Hand hält und mich nie aus dem Blick verliert. Wenn diese Basics neu zementiert sind in meiner Seele, dann weiß ich auch, warum ich diesem Jesus nachfolge und Entsprechendes auf mich nehme. Diesen Anker der Seele, der im Himmel festgemacht ist, so anschaulich beschreibt es der Hebräerbrief, braucht jeder Christ immer wieder. Egal wie die Herausforderung, die Versuchung unseres Glaubens aussieht. Sei es in einer Beziehung die Versuchung der kleinen Untreue, im normalen Christenalltag die Versuchung der Lauheit oder in einer Verfolgungssituation die Versuchung der Verleugnung. Und im Blick auf diesen großen Gott sehen Christen dann wieder klar, auch wenn sich die aktuellen Machthaber gegen die Gemeinde Jesu wenden, bleibt ihre Macht eingeschränkt. Sie können selbst in aller schrecklichen Christenverfolgung nichts anderes tun, als was Gott schon längst weiß und im konkreten Fall sogar zulässt und zu seiner Ehre benutzt. Wie es in Vers 28 ja heißt, sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Der Aufblick zu Gott, den wir in unserer Anbetung zum Ausdruck bringen, verankert und festigt unser Herz. Darum, nachher, wenn wir für die verfolgten Christen beten, lasst uns beten, dass sie diesen Aufblick zu Gott nie verlieren. Zweitens, der Rückblick auf Jesus. Ich lese nochmal. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Die ersten Christen schauen zurück und entdecken, dass bereits David feststellte, schon immer bekämpfen Menschen, Mächtige und weniger Mächtige, diesen Gott, weil sie sich nicht unter seine Herrschaft stellen wollen. Und sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten und Bevölkerungsgruppen, religiöse, nicht religiöse, Regierende und Leute aus der Nachbarschaft. König Herodes wollte Jesus bereits als Säugling töten. Die jüdischen religiösen Führer wollten ihn tot sehen. Das einfache Volk schrie, kreuzige ihn. Und Pontius Pilatus verurteilte ihn zum Tod. Und die erste Gemeinde in Jerusalem bekennt sich genau zu diesem Jesus und folgt ihm auf dem Leidensweg. Die Apostelgeschichte bezeugt dies in fast jedem Kapitel. Die Geschichte der christlichen Kirche beweist dies in allen Jahrhunderten. Und ich spreche hier nicht von der Institution Kirche, sondern von den echten Nachfolgern Jesu. Schon immer wurde die Gemeinde Gottes mal hier, mal dort, mal mehr, mal weniger bedrängt. In Deutschland geht es uns momentan sehr gut. Dafür werden jetzt in diesem Moment Christen in anderen Gebieten der Erde massiv verfolgt. Machen wir uns das bewusst. Und auch, dass sich unsere äußerst bequeme Lage hier, so wie es aussieht, langsam im Begriff ist zu ändern. Jeder Christ, der in irgendeiner Weise Widerstand aufgrund seines Glaubens erfährt, steht in sehr guter Tradition, die von Jesus sowohl begründet als auch vorhergesagt wurde und bis kurz vor dem Ende dieser irdischen Welt nicht aufhören wird. Letztlich sind Anfeindungen ein Zeichen dafür, dass die Welt erkannt hat, zu welchem Gott du gehörst. Zumindest hat sie erkannt, dass es nicht der Gott ist, dem sie dient. Letztlich sind Anfeindungen, die wir aufgrund unseres christlichen Glaubens erleben, gegen Jesus Christus gerichtet. Darum zweitens, der Rückblick ermutigt bedrängte Christen. Wir sind nicht die Ersten, nicht die Einzigen. Wir machen nichts falsch. Im Gegenteil, Jesus ist tatsächlich durch uns sichtbar. Und drittens, der Weitblick für den Heiligen Geist. Ich lese nochmal Vers 29 und 30. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Was den Nachfolgern Jesu ganz klar ist, alleine schaffen wir das nicht. Wie die 11 Jünger ganz individuell bei der Gefangennahme Jesu reagiert, besser versagt haben, das steckt jedem Einzelnen noch in den Knochen, zumindest in der Erinnerung. Obwohl manch einer vorher noch gedacht hat, mein Meister Jesus, den verlasse ich nie. Alle haben sie versagt, als es darauf ankam, Treue zu zeigen. Sie wissen inzwischen nur zu gut, die eigene menschliche Kraft schafft es nicht, in Bedrängnis bis zum Schluss standhaft zu bleiben. Aber sie wissen auch, der Gott, der sie in diese Lage gebracht hat, der rüstet sie dafür auch aus. Er schenkt uns die volle Unterstützung und Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Und deswegen bittet hier die Gemeinde, und zwar nicht um Bewahrung vor dem Leiden, nicht um Verschonung, sondern sie bittet um Mut, sich weiterhin offen zu diesem Jesus bekennen zu können. Im griechischen Urtext steht hier das Wort Paresia. Es bezeichnete im antiken Griechenland das demokratische Bürgerrecht auf freie Meinungsäußerung. Freimütigkeit wird es in anderen Bibelübersetzungen genannt. Sie bitten um den Mut, sich frei zu äußern. Und zwar unabhängig davon, ob die Demokratie eine funktionierende ist oder nicht. Um diesen Mut sollen und dürfen auch wir bitten, sowohl für unsere verfolgten Geschwister als auch für uns selbst in unserer deutschen Welt mit ihrer heutigen gesellschaftlich erwünschten Korrektheit. Wenn wir eben nicht so korrekt reden. Wenn wir davon reden, dass nur dieser Jesus der Weg zu Gott ist und dass nur in Jesus Christus das wahre Leben zu finden ist. Hilfe für verkorkste Lebenswege, Vergebung für erdrückende Schuld. Die Gemeinde damals weiß, Gott muss handeln, bestätigen und wirken. Darum bittet sie Gott inständig um seine Zeichen und Wunder. Und sie erleben selbst ein Wunder. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Sie erhalten neuen Mut, neuen Glauben und um dieses Geschenk der Neubelebung durch den Heiligen Geist. Dafür sollen, dürfen wir immer und immer wieder beten. Der Weitblick für den Heiligen Geist weist Christen zur richtigen Quelle, woher Mut und Kraft kommen zum Durchhalten. Die Gemeinde im Bibeltext betet einmütig und gemeinsam. Deshalb tun auch wir gut daran, immer wieder als ganze Gemeinde vor Gott, für unsere verfolgten Geschwister einzustehen. Und wenn wir gleich für sie beten, lasst uns als Basis für alle anderen Aspekte der Fürbitte an diese drei Punkte denken. Und ihr habt sicher schon bemerkt, wie hier auch die Dreieinigkeit Vater, Sohn, Geist sichtbar wird. Zur Ergänzung sei gesagt, an anderen Stellen der Bibel beten Personen sehr wohl um ein Ende der Bedrängnis. Zum Beispiel an David um Befreiung von seinen Peinigern. Wir dürfen und sollen auch inständig bitten um Stärke und Durchhalten für unsere bedrängten Geschwister, um Schutz und Bewahrung, um körperliche und seelische Heilung und um Trost und um ein Ende der Bedrängnis, auf jeden Fall. Aber im Gesamtbild der Bibel liegt der Schwerpunkt auf diesen drei Blickrichtungen, die jeder von uns persönlich in gleicher Weise braucht, um standhaft zu bleiben. Den Aufblick zu Gott, der festigt unser Herz. Den Rückblick auf Jesus, in seiner Nachfolge stehen wir. Und den Weitblick für den Heiligen Geist, dies ist unsere Kraftquelle. Ich will noch beten. Dreieiniger Gott, danke für dieses Gebet der verfolgten ersten Gemeinde und ihr Beispiel für uns, wie sie dir nachgefolgt ist. Danke, dass du zu deiner Gemeinde stehst, weltweit, überall, dass du unsere großen und kleinen Bedrängnisse siehst und auch unser Versagen darin kennst und gnädig mit uns bist. Hilf uns, unseren Blick in alle drei Richtungen zu festigen. Zu dir, Vater, zu dir, Sohn, zu dir, Heiliger Geist. Schenk uns eine neue, tiefe Freude an dir. Wir bitten dich für uns um Freimütigkeit, um den Mut, frei und offen zu dir zu stehen, wenn wir in der kommenden Woche in entsprechende Situationen kommen. Leite du uns, wenn wir nachher für unsere Schwestern und Brüder in Verfolgung beten. Danke für deine Gnade, dass du versprochen hast, uns nie loszulassen, bis wir bei dir zu Hause angekommen sind. Amen.